Ich erinnere mich an den Satz von einem jungen Mann, der sagte, wenn ich an die Gottesdienste und mein Eindruck von und Erinnerungen wachrufe aus der Gemeinde hier in Heiden-Ollendorf, dann kommt bei mir ein seltsames Gefühl, entwickelt sich in meinem Inneren. Und wenn ich das formulieren würde, würde das Gefühl sagen, ich bin ein schlechter Mensch und aus dir wird nie ein guter Christ. Was bewirkt so eine Wahrnehmung? Was bewirkt so eine Wahrheit in unserem Herzen? Ja, sagt er, was bewirkt das? Ich habe wirklich, muss mich immer überwinden, hier hinzukommen. Und es bewirkt bei mir Hoffnungslosigkeit. Es bewirkt nicht Hunger nach Gott, nicht die Sehnsucht nach Gott, sondern irgendein lähmendes Gefühl. Ich werde nichts mehr unternehmen. Es macht nicht Sinn, das zu tun. Es gibt viele dieser Überzeugungen, die irgendwie unser Bewusstsein, unsere Wahrnehmung, unser Herz befallen. Und wir würden das vielleicht jetzt als Hauptwahrheit nennen können, dürfen, glaube ich. Du bist ein schlechter Mensch. Das ist eine Hauptwahrheit. Und es bringt auch nichts viel, wenn wir jetzt die umkehren und sagen, du bist ein guter Mensch. Das ist auch eine Halbwahrheit oder sogar eine Lüge. Wie können wir so einen Einfluss von Wahrnehmung, von Halbwahrheiten oder von Lügen entgegentreten? Wie können wir die heilen? Wie können wir die auffangen? Und wir wissen es. Das geht nur durch das Wort Gottes, durch die Wahrheit Gottes. Und ich will heute ein Bibelwort mit uns lesen, in dem Jesus das so auch nennt. Und er nennt diesen ganzen Vorgang Gerechtigkeit Gottes. Oder es gibt eine Wahrheit Gottes, und wir Menschen, wir nehmen die nicht immer so wahr. Wir haben ein anderes Gerechtigkeitsempfinden, ein anderes Wahrheitsempfinden. Und das geht hervor aus der Taufe von Jesus. Und diesen Text wollen wir uns heute lesen. Das ist Matthäus Kapitel 3, die Verse 13 bis 17. Dann kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf wohl, dass ich von dir getauft werde und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so sein. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und dann ließ er ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da taten sich die Himmel auf über ihm. Und er sah den Geist Gottes gleich einer Taube herabfahren und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Johannes war ein demütiger Mensch. Seine Hingabe, die Art, das Ausmaß der Hingabe in seinem Leben werden wahrscheinlich sehr wenig Menschen erreichen. In der ganzen Lebensführung. Er verzichtet auf Familie, er verzichtet auf Ehe. Er hat eine sehr bescheidene Ernährung. Das ist alles nicht viel Gewürze dabei. Es ist einfach zum Überleben. Er kleidet sich sehr bescheiden. Es ist für ihn nicht wichtig, ob das jetzt passend ist, farblich ist, ob es der Mode entspricht. Das übersieht er alles. Das ist für ihn alles nicht wichtig. Er lebt nicht in einem Haus, sondern draußen. Heute würden wir sagen, ein asketisches Leben, ein sehr eingeschränktes und sehr bescheidenes Leben. Aber auch in seiner inneren Welt ist er nicht daraus was Großes zu machen, sich zu präsentieren, sich sichtbar zu machen oder immer wieder auf die Bühne zu kommen. Das merken wir einfach in seinem ganzen Verhalten, in einem einfachen Satz, als später die Jünger von Jesus auch angefangen haben zu taufen und es immer mehr Menschen wurden, die sich in der Gruppe taufen ließen, wurden die Jünger von Johannes irgendwie unruhig und haben ihm das gesagt. Und Johannes hat sehr geistlich, innerlich mit einer großen Freiheit gesagt: Er muss wachsen und ich muss abnehmen. Das ist geistliche Größe. Also es ist kein Mensch, der Anerkennung sucht. Jesus hat von ihm Zeugnis gegeben später und gesagt: Das war der größte Mensch, der jemals in diese Welt geboren wurde. Johannes hält Ausschau nach dem Messias. Er hat diese innere Offenbarung von Gott bekommen, dass er ihn sehen wird und dass er ihn auch erkennen wird und dass er sehen wird, auf wen ist der Geist Gottes. Und der Tag kommt, in der Menge der Menschen, zu denen Johannes auch ganz scharfe Worte gesprochen hat und auch gesagt hat: Ihr seid Heuchler, ihr seid nicht ehrlich, ihr sucht jetzt auch in diesem Schritt der Taufe nur noch immer wieder menschliche Anerkennung. Ihr seid Kinder von Schlangen. In dieser Menge der Menschen kommt auf einmal Jesus zu ihm ins Wasser. Wir wissen nicht, wer daneben noch stand. Vielleicht noch Prostituierten oder auch noch ein Heuchler, wie wir Menschen sind. Aber er kommt zu ihm ins Wasser und Johannes weiß es. Gott sagt ihm das. Das ist das Lamm Gottes. Hier ist er. Und als der ihm sagt: Tauf mich bitte, dann sagt er: Nein, jetzt werden wir alles umdrehen. Jetzt bist du das doch. Du wirst es jetzt alles führen. Du wirst hier alles leiten. Jetzt übergebe ich dir alles. Du wirst jetzt, nicht ich. Und dann sagt Johannes ihm mit den Worten: Diese Taufe brauchst du doch gar nicht. Das brauchst du doch gar nicht im Leben. du bist doch der Gottessohn, der die andere Sünde trägt. Und hier lassen sich nur Sünder taufen. Unreine Menschen lassen sich hier taufen. Sie bekennen mit dieser Taufe, dass sie sündige Menschen sind. Das ist meine Predigt. Und das tue ich auch. Für dich ist das nicht. Als Jesus ihm sagt, das gehört zu der Gerechtigkeit Gottes, was wir hier jetzt machen. Dann gibt Johannes nach. Denn das ist für ihn eine Wahrheit, die höher ist als seine Wahrnehmung, als seine Überzeugung, als seine Erklärung aller Wahrheiten. Die Gerechtigkeit Gottes ist höher als Johannes es selber, so als wir wie Menschen oft unsere Wahrheiten zurechtstellen. Und hier lässt er das zu, weil er weiß, wenn der das sagt, dass das zur Gerechtigkeit Gottes gehört, diese Wahrheit jetzt, dann sagt er, dann wollen wir das tun. Und es war ja auch nicht ein Schritt, der jetzt einfach eine gute Geste war. Es gehörte zu diesem Erlösungswerk. Und wollen wir uns mal kurz vorstellen, wie gefährlich das ist, sich nicht der Wahrheit Gottes zu unterstellen, sondern immer mit unserer eigenen Wahrnehmung der Gerechtigkeit und Wahrheit, ja, die Entscheidungen zu treffen. Hätte man hier auf Johannes den Täufer gehört, auf seine Wahrnehmung der Wahrheit, dann hätte Jesus sich nicht taufen lassen. Er wäre nicht einer von uns geworden. Das Erlösungswerk war nicht möglich weiterzuführen. Denn er musste in allem seinen Brüdern gleich werden. Was ist die Wahrheit Gottes hier? Dass Jesus sich taufen lässt mit einer Taufe, die wir Menschen wissen, das ist eine Taufe von Bekenntnis der Sünde. Wir können hier eindeutig sehen, was das bedeutet. Das bedeutet für dich, auch wenn du vielleicht mit diesen lähmenden Gedanken lebst, ich bin ein sündiger Mensch und aus mir wird nie was. Zu diesen Menschen stellt Jesus sich. Er kommt mit dir in das gleiche Wasser und stellt sich zu dir. Merken wir, welcher Unterschied das ist, wenn wir jetzt einfach den Gedanken umkehren und sagen, nein, nein, ich bin nicht ein schlechter Mensch, ich bin ein guter Mensch. Das passiert hier gar nicht. Aber du bist nicht mehr allein. Als sündiger Mensch steht der Sohn Gottes neben dir. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Jesus hat nicht gewartet, bis die alle, die Unreinen aus dem Wasser gingen und sagen, jetzt muss ich nimmt mal ein bisschen Abstand, jetzt kommt der Heilige sich taufen. Sondern er steht neben diesen Menschen, neben mir und dir. Er ging dieser Menge nicht aus dem Weg. Er stellt sich zu dem sündigen Menschen. Er schämt sich nicht, neben so einem Menschen zu stehen. Er ist nicht gekommen, über dir zu sein, sondern auch mit dir zu sein. Das ist göttliche Wahrheit. Das ist göttliche Kraft und die soll diese lähmende Kraft heilen, dass wir nicht hoffnungslos sind, dass wir in unserem geistlichen und Glaubensleben wissen, wer steht neben mir, in meiner Schwachheit, in meiner Verlorenheit, in meiner Sündhaftigkeit. Jesus hat ja auch in anderen Bereichen des menschlichen Lebens keine leichte Umstände gesucht. Diese Wahrheit betont der Hebräerbrief mit großem Nachdruck und sagt deswegen, auch bei allen anderen Lebensbereichen haben wir einen Priester, der mit uns gelebt hat, der mitempfinden kann mit unseren Schwachheiten. Der Sohn des Menschen, sagt Jesus, hat nirgendswo, wo er sein Haupt hinlegt. Es ist jetzt nicht, wir wollen unsere Gedanken nicht jetzt zu einem bestimmten Bereich, aber wenden den menschlichen Schwierigkeiten. Aber ich kann mir so vorstellen, dass es manch einen obdachlosen Menschen schon, dass er das mitempfunden hat und dass es ihm eine Hilfe gewesen ist, eine Stärkung gewesen ist, wenn er dieses Wort gelesen hat. Der Menschensohn hat nicht, wo er sein Haupt hat. Was ist das für eine Stärkung im geistlichen Leben, zu wissen, Jesus geht mit uns mit uns Menschen in unserem Glaubenskampf, in unserer Erfahrung, in unserem ganzen Menschsein, mit unserem ganzen Lebensumständen. Es war sicher nicht einfach für Jesus. In diesem einen Satz kommt meines Erachtens so viel Schmerz zum Ausdruck, dass er einmal sagte, abgelehnt von seiner Familie, unermüdlich mit den Sünden des Menschen zu tun zu haben, mit bösen Mächten zu kämpfen. Wie lange soll ich das aushalten? Das war ein schmerzlicher Satz. Das war ein Satz, der die ganze Tragik und die Schwere dieser Last für Jesus auszeichnete. Aber er bleibt da. Er bleibt unter uns Menschen, damit wir Hoffnung haben, damit wir in unserem Glaubensleben wissen, das ist göttliche Wahrheit. Johannes, das ist göttliche Wahrheit, das muss jetzt so sein. Ich gehe zu den Menschen. Jesus hat für sich keinen Anspruch genommen, eine Sonderstellung zu haben. Ich glaube, wir erinnern uns noch an die Predigt von letzten Sonntag. Stell dich unter Gottes Herrschaft. Stell dich unter Gottes Führung. Das führt etliche Mal zum Leid. Und wir haben aber vielleicht doch eine Einstellung in unserem Herzen, dass wir sagen, in der Gotteskindschaft habe ich eine Sonderstellung. Immer auf der Sonnenseite des Lebens. Alles muss einfach sein und gut und leicht. Der Sohn des Menschen hat diesen Lebensweg nicht gelebt, sondern er hat auch mit dem mitgelebt, der gescheitert ist, der nicht weiter konnte, der nichts hat. Ein schlechter Mensch, und das wird nie was aus dir, das ist eine Halbwahrheit und eine Hoffnungslosigkeit. Ich bin ein guter Mensch, das einfach umzukehren, ist eine Unwahrheit. Das werden wir von Gottes Wahrheit nicht bestätigen können. Aber Gott stellt sich zu dem sündigen Menschen. Das ist die Wahrheit, die Jesus hier eindeutig sagt. In seinem Buch, da hast du mich getragen, gibt es mehrere Geschichten. Eine will ich hier kurz erzählen. Die schreibt ein junger Mann, der ist schon in der Ewigkeit. Er hatte von Kind auf Leukämie. Er hatte eine schwere Krankheit. Und in der Zeit seines Aufenthalts im Krankenhaus, die beschreibt er da, dass da noch ein Junge dazu kam in das Zimmer. Und sie haben so dieses Krankenzimmer auch als Spielzimmer gehabt, so wie Kinder die Welt wahrnehmen. Mit ihrer Krankheit, die sie nicht bis Ende verstanden, die Tragweite dieser tückischen Krankheit. Und eines Tages sollten sie beide an dem gleichen Tag operiert werden. Und so schreibt er, dass sie den Gangen lang fuhren, ein Bett nach dem anderen. Und da gab es irgendwo eine Störung und so blieb der Transporter stehen, also diese Krankenbette im Flur des Krankenhauses. Wir schauten uns die Wände an und er sagt, da waren Bilder, viele Bilder. Und eins davon, mehrere, er sagt, ich habe das so gedacht, das hatten Kinder irgendwas gemalt. Das waren keine besonders schönen Bilder. Aber neben meinem Bettfreund, und der hieß Jure, der blieb gerade gegen einem Bild stehen. Da war ein Mann mit einem gesenkten Haupt. Blut tropfte von seinem Kopf. Und der Jure fragte die Krankenschwester, wer ist das? Und da hat sie zu ihm gesagt, das ist Onkel Jesus. Und da hat der Junge gefragt, wer ist Onkel Jesus? Da hat sie gesagt, das ist Gott. Nein, hat er gesagt, so sieht Gott nicht aus. Der muss lächeln, freundlich sein und da muss Licht und Sonnenstrahlen kommen. Da hat sie gesagt, das ist aber Gott. Du wirst gleich operiert werden. Du bist sehr krank, Jura. Zu welchem? Welchen möchtest du, dass jetzt mit ihm mitkommt? Dieser? Oder der mit Sonnenstrahlen. Und da hat der kleine Junge gesagt, dieser, dem will ich, dass der neben mir ist. Ein Gott, der mitgeht, der da ist, der mitleidet. Hebräer 2, 11, 12, er, der sie heiligt und sie, die von ihm geheiligt werden, haben nämlich alle denselben Vater. Jesus, der die sündigen Menschen heiligt und wir sündige Menschen, die geheiligt werden, wir haben alle denselben Vater. Aus diesem Grund schämt sich Jesus auch nicht, sie als seine Geschwister zu bezeichnen. Etwa wenn er sagt, ich will meinen Brüdern verkünden, wie groß du bist, o Gott. Mitten in der Gemeinde will ich die Loblieder singen. Geschwister, das ist nicht einfach eine Umkehrgedanke. Ich bin nicht ein schlechter Mensch, ich bin ein guter Mensch. Es ist, Jesus geht mit. Das ist die eigentliche Wahrheit, die hier so deutlich wird, die in dem ganzen Weg der Erlösung so deutlich wird und die uns wirklich weiterhilft. Jesus geht denselben Weg mit uns. Das ist christliche Hoffnung und das soll nicht Hoffnungslosigkeit vermitteln. Gott sucht den Menschen. Das ist hier in diesem Gang schon zu sehen. Jesus ist in Galiläa. Er ist da, beginnt er seinen Dienst. Und er kommt zu Johannes. Er geht diesen Weg. So geht Gott auf die Suche zu uns Menschen. Und der Gedanke ist einfach ganz wichtig. Weil wenn wir das, so wie wir das hörten von dem Gebet von Salomo, richte du mein Herz zu dir. Denn der andere Weg, wenn Menschen anfangen, von sich aus Gott zu suchen, ist es in den meisten Fällen, das bezeichnen wir als Religion, als religiös. Das ist immer, die Gefahr ist einfach in dem darin, dass wir dann auch so bleiben bei dieser Überzeugung. Ich bestimme, wie weit ich zu Gott gehe, wie weit ich ihm suche. Ich bestimme, wo ich ihn finde und was ich von ihm will. Da bleibt alles in der menschlichen Entscheidung, alles in der menschlichen Wahrnehmung. Wir lassen uns gar nicht verändern. Wir kommen nicht mal darauf, dass bevor wir Gott suchen, Gott schon längst auf der Suche zu uns ist. Das bedeutet einfach, dass wir demütiger werden. Das soll das bewirken. Das ist gar nicht, dass wir Menschen nichts zu tun haben, dass wir nicht aktiv sein müssen. Aber es bedeutet das Gottesbild, dass wir dankbar werden, dass wir auf einmal das anfangen zu schätzen und gar nicht so sehr auf unsere Selbstbestimmung aus sind. Der Text, den wir hier an der Wand haben, der hat ja in Kontext, was davor steht und danach steht. Und ich lese jetzt mal den Text, der davor steht. Von 23. Ich habe bei mir selber geschworen. Aus meinem Mund ist ein Wort in Gerechtigkeit hervorgegangen und es wird nicht rückgängig gemacht werden. Dass jedes Knie sich vor mir beugen, jede Zunge mir schwören wird. So, und jetzt ist wichtig zu wissen, was werden die Zungen der Menschen sagen? Nur in dem Herrn wird man von mir sagen, ist Gerechtigkeit und Stärke. Zu ihm wird man kommen und alle, die gegen ihn entbrannt waren, werden beschämt werden. Das Bekenntnis des Menschen auf den Knien vor Gott wird sein, nur in dir ist Gerechtigkeit und Stärke. Das heißt, wir geben das auf. Wir geben das auf, immer wieder uns nur einzureden, nee, wir sind doch gute Menschen. Das ist sehr armselig. Das ist Religion. Das ist nicht wirklich Gott gewirkter Glaube, auch nicht Gottes Gerechtigkeit. Dann sagen wir, ich gehe zu Gott. Und dann bestimmen wir alles und merken das nicht, dass wir auch hier wieder nicht Gerechtigkeit Gottes ausleben können, dass wir sie gar nicht berühren können. Wir bleiben die bestimmenden Menschen. Wenn wir unser Herz aber dem Gott öffnen, der uns sucht, dann bewirkt das schon Demut in uns. Dann bewirkt das Abhängigkeit. Dann beginnt das Menschenherz und Ohr an, zu hören. Was sagt Gott dann? Und dann werden wir nicht in die Versuchung des Hochmuts kommen, aber auch nicht in die lähmende Hoffnungslosigkeit, die in uns nichts Gutes mehr bewirkt. Du bist ein schlechter Mensch. Das ist eine Halbwahrheit. Du bist ein guter Mensch, das ist eine Unwahrheit. Die Wahrheit ist, dass Gott sich zu uns Menschen stellt. Zu uns Menschen, so wie wir sind, kommt er zu uns und sagt, so werden wir die Gerechtigkeit Gottes erfüllen können. Und deswegen wollen wir Hoffnung haben. Es gibt diesen Weg der Wahrheit Gottes. Es gibt den Weg des Evangeliums. Es gibt den Weg des Heils und der Rettung, ohne dass es dann so viel Verkehrtheiten in unserem Leben hervorbringt. Deswegen brauchen wir dieser Hoffnungslosigkeit nicht Raum schenken in unserem Herzen. Deswegen wollen wir aber auch dem Stolz der eigenen Wege zu Gott nicht Raum schenken. Ich bestimme, ich sage, ich tue das und das und das reicht und das geht keinem was an. Wir kennen diese Sätze, die vielleicht so oft in unseren Köpfen wirren oder auf der Zunge der Menschen sind. Aber da kommen wir nicht weiter. Es gibt eine Gerechtigkeit Gottes und an die ist alles gebunden. Von die wird wirklich alles bestimmt und auch die Zukunft ablaufen. Im 19. Jahrhundert schrieb ein russischer Schriftsteller in seinem Tagebuch: 2 Jahre ist nichts passiert. Es ist alles so geblieben, wie es war. Ich habe mich bemüht, meine tägliche Verantwortung nachzugehen, in meine Familie, in meine Wirtschaft. Ich habe mich bemüht, alles gut zu machen. Ich habe mich bemüht, geistliche Bücher zu lesen. Ich habe mich bemüht, die Bibel zu studieren. Aber es hat sich nichts geändert. Ich habe sogar mit einem Geistlichen gesprochen und habe mir ihm diese Not geschildert. Und er hat mir sogar Recht gegeben, schreibt er, und hat gesagt: Das stimmt, so sind wir. Wir lassen uns auf Christus taufen, aber wir ziehen ihn nicht an. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll, schreibt er. Ich weiß nicht, warum Menschen ruhig sein können, wenn das so bleibt im Leben, wenn sich nichts ändert, wenn dieser Zustand sich nicht ändert. Geschwister, ich weiß, ich habe jetzt keinen Weg aufgezeigt, vielleicht für deine innere Kämpfe, die vielleicht ähnlich sind. Weil es ist auch eine große Not in der christlichen Wirklichkeit, in der christlichen Welt. Eine Not im Sinne von, wir haben große Erwartungen, wenn wir gläubig werden. Denn das ist so ein anderes Leben. Man sieht die Menschen, die sind fröhlich, man begegnet diese hier vielleicht in der Gemeinde, die sind froh, scheinbar gibt es keine Probleme. Und man stellt sich das Glaubensleben vielleicht auch so vor, dass alle meine Probleme dann schwinden. Und dann auf einmal merken wir, unser Alltagsleben im Glauben, es kommt nicht wirklich voran. Es gibt Bindungen, die bleiben, wie sie waren. Ich dachte, ich würde die Ruhe finden für meine Seele und die finde ich auch nicht. Meine Charaktereigenschaften, die ich auch hoffte mit der Bekehrung und mit der Taufe, die würden sich ändern und würden sich irgendwie auflösen und verschwinden und dann würde ich einfach leichter leben können, besser leben können, heiler leben können, mehr im Licht leben können. Aber mein Zorn ist so, wie er war. Ich bin nicht zufrieden. Ich kann Menschen wehtun, ich kann Menschen angreifen. Und so erlebe ich Gebundenheit, nicht Freiheit, Niederlagen und nicht Sieg im Leben. Und wenn sich diese Hoffnungslosigkeit breit macht, Geschwister, dann wollen wir auch hier sagen, ich werde das jetzt nicht weiter ausführen, aber dazu treffen wir uns doch hier immer wieder. Das sind doch die Wege, wie wir die Wahrheit Gottes in unser Leben reinkommen lassen. Und ich will hier jedem wieder sagen, mit voller Überzeugung, es gibt diesen Weg. Es gibt diesen Weg, Gott ist bei uns. So wie er Jesus sich zu dem sündigen Menschen gestellt hat, gibt es auch einen Weg, einen geistlichen Weg, wo man geistliche Erfahrungen machen kann, wo sich Dinge wirklich verändern. Und diese großen Worte der Bibel sind nicht leere Worte. Sie sind Wirklichkeit. Siehe, es ist alles neu geworden. Das ist nicht eine Lüge. Das ist nicht ein leeres Versprechen. Es gibt diesen Weg. Das soll uns immer wieder das Herz erfreuen. Und so wie wir das im Römerbrief lesen, damit will ich dann auch schließen. Kapitel 1, die Verse 16 und 17, als ein ermutigendes Wort für die Kraft des Evangeliums, weil das die Wahrheit Gottes ist. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die das Seligt macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und auch die Griechen. Denn darin, im Evangelium, wird offenbart die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Haben wir Hoffnung? Haben wir Mut? Lass uns das von keinem rauben. Amen. Wir können jetzt beten. Jeder für sich, für den Nachbarn. Oder wenn jemand sagt, betet für mich. Ich stehe in diesem Kampf. Ich stehe irgendwo auf der Stelle. Ich brauche diese geistliche Hilfe. Dann wollen wir auch das tun. Im Gebet des Glaubens, das für Gott, vor Gott bringen. Das könnt ihr gerne tun. Kommt hier nach vorne, sagt einfach, betet für mich. Ich würde es gerne wünschen. Dann tun wir das. Wir werden jetzt zum Gebet aufstehen. Wir danken dir, unser Vater im Himmel, in Jesus Christus, für das Evangelium der Gnade Gottes. Darin ist unser Leben, unsere Hoffnung. Und reinige bitte unsere Gedanken, unsere Herzen von allen anderen Unwahrheiten und Halbwahrheiten, dass wir in dem Evangelium deiner Gnade die Hoffnung haben. Amen. Amen.